Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris wurde das TGV-Schnellzugnetz in Frankreich offenbar sabotiert. Wir sprechen am Ende der Sendung darüber, was bisher darüber bekannt ist. Türkische Kriegsschiffe vor griechischen Inseln, das gab es lange Zeit nicht mehr. Warum die Spannung im östlichen Mittelmeer zwischen der Türkei und Griechenland gerade wieder zunehmen, das besprechen wir gleich. Und wir blicken in die Ukraine. Da versucht die Armee seit Monaten fast verzweifelt, neue Soldaten für die Front zu mobilisieren. Das Verhältnis der jahrzehntelang verfeindeten NATO-Staaten Türkei und Griechenland war in den letzten Monaten eigentlich halbwegs entspannt. Man hat sich sogar nach langer Zeit wieder persönlich getroffen. Griechenlands Regierungschef Mitsotakis ist im Mai von Erdogan in Ankara empfangen worden. Und noch Anfang Juli gab es ein persönliches Gespräch am Rande des NATO-Gipfels in Washington. Seit einigen Tagen gibt es allerdings wieder die fast schon üblichen Spannungen im östlichen Mittelmeer. Mal wieder kreuzen türkische Kriegsschiffe vor den griechischen Ägäisinseln und ein griechischer Minister prahlt daraufhin mit den Stärken von F-35 Kampfjets, die Griechenland bald aus den USA bekommt. Über den offenbar wieder aufflammenden Konflikt im östlichen Mittelmeer möchte ich mit unserer Korrespondentin Verena Schelter in Athen sprechen. Frau Schelter, Anlass der türkischen Präsenz dieser türkischen Kriegsschiffe ist ein geplantes Unterseekabel zwischen Kreta und Zypern. Was genau stört die türkische Seite daran?
Ja, da müssen wir jetzt mit Griechenland anfangen. Die große Vision von Griechenland ist nämlich, dass man ein Energieknotenpunkt für Europa werden möchte. Das heißt also, neben Strom aus griechischer Windkraft und griechischen Solaranlagen soll auch Ökostrom aus Ägypten nach Europa gelangen. Und dafür müssen eben entsprechende Leitungen durchs Mittelmeer gelegt werden und die sollen verlaufen von Ägypten über Zypern nach Griechenland. Und genau dieser letzte Punkt, dieser letzte Abschnitt von Zypern nach Griechenland, das stört die Türkei gewaltig. Die Regierung in Ankara beansprucht nämlich das Gebiet, durch das das Kabel verlaufen soll, als eigene Wirtschaftszone und fordert eben daher, dass die Betreiber zuerst eine Genehmigung von der Türkei einholen müssten. Das sieht Griechenland erwartungsgemäß anders und jetzt war eben aktuell ein italienisches Vermessungsschiff vor den Inseln Kassos und Karpathos, also zur Einordnung, die liegen so zwischen Rhodos und Kreta unterwegs. Und dieses Forschungsschiff oder Vermessungsschiff hat eben Untersuchungen für dieses große Unterseekabelprojekt durchgeführt, weshalb die Türkei Kriegsschiffe entsandt hat und man in Griechenland ein bisschen nervös geworden ist.
Wie passt denn dieser Einsatz der Kriegsschiffe mit dieser Phase der Entspannung, auch diesem persönlichen Treffen zusammen?
Ja, wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder mal beobachtet, dass es Phasen der Entspannung gab und dann haben die Spannungen vermeintlich plötzlich wieder zugenommen. Das hängt meist von mehreren Faktoren ab, also zum Beispiel auch von der jeweiligen innenpolitischen Lage. Man muss sagen, dass beide Regierungen oder beide Länder eine gewisse Feindesrhetorik nutzen, um auch gerne mal von eigenen innenpolitischen Problemen beispielsweise abzulenken. Ein bisschen kritischer und ernster wird es aber meist dann, wenn es ganz konkret um die Ressourcen im Mittelmeer geht. Also wenn zum Beispiel Probebohrungen nach Erdgas durchgeführt werden sollen, da gab es zuletzt wieder eine, mittlere Eskalation 2020. Da standen sich auch griechische und türkische Kriegsschiffe im Mittelmeer gegenüber. Oder eben jetzt, das war noch ein bisschen weniger schwer von der Eskalationsstufe her, aber trotzdem eben Kriegsschiffe wurden entsandt, als eben dieses Vermessungsschiff jetzt unterwegs war.
Hintergrund dieser jahrelangen Streitigkeiten ist ja, dass nach Auffassung der Türkei viele griechische Inseln auf dem türkischen Festlandsockel liegen und alles drumherum damit quasi der Türkei gehört. Gibt es da irgendeine Perspektive auf eine Lösung dieser Grundsatzfrage?
Also ich befürchte, dass wir da mittlerweile trotz zwischenzeitlicher Entspannungen weiter denn je von einer Einigung entfernt sind. 2019 hat der türkische Präsident Erdogan ein Abkommen mit Libyen geschlossen und die haben sich da einen Korridor im Mittelmeer untereinander aufgeteilt und in diesem Korridor befinden sich zum Beispiel auch griechische Inseln wie Kreta und Rhodos. Dieses Abkommen hat Griechenland dann natürlich nicht anerkannt. Das Problem ist einfach, dass die rechtliche Lage wahnsinnig kompliziert ist und es nicht eine Rechtsprechung oder ein, sage ich jetzt mal, Gesetz gibt, das von allen anerkannt ist und auf das sich alle einigen können. Es gibt zum Beispiel die Seerechtskonvention der Vereinten Nationen. Demnach könnte Griechenland in der Ägäis teilweise noch weitaus größere Gebiete für sich beanspruchen, als es momentan schon macht. Aber die Türkei wiederum erkennt die UN-Seerechtskonvention nicht an, hat sie nie ratifiziert. Und sie beansprucht, Sie haben es schon gerade angesprochen, einen Festlandsockel für sich. Also das ist sowas wie ein Rand eines Kontinents, das vom Meer bedeckt ist. Und dieser Festlandsockel, der ist so groß, dass es eben auch griechisches Gebiet beeinflusst oder betrifft und auch noch zusätzlich übrigens sämtliche maritime Ansprüche von Zypern ignoriert. Und die einzige Möglichkeit, wie man diesen Konflikt lösen könnte, wären bilaterale Abkommen. Sowas gibt's schon, zum Beispiel zwischen Griechenland und Italien oder auch mit Albanien im Ionischen Meer, also sozusagen auf der anderen Seite, im Westen vom griechischen Festland. Im Osten, muss man aber sagen, hat die Türkei bislang da relativ wenig Kompromissbereitschaft gezeigt.
Und da wird sich auch in den nächsten Jahren wohl nichts ändern.
Also Stand jetzt sieht es leider nicht danach aus. Für die beiden Länder geht es um viel. Wer darf Bodenschätze im Mittelmeer ausbeuten? Wer wird eine tragende Rolle spielen bei der Energieverteilung? Da ist damit zu rechnen, dass es bei diesen Themen leider weiterhin immer wieder Spannungen geben wird.
Die Spannungen im östlichen Mittelmeer nehmen wieder zu. Warum das so ist, das habe ich mit unserer Korrespondentin in Athen, mit Verena Schelter, besprochen. Dankeschön. Der Ukraine fehlen nicht nur Waffen und Munition, ihr fehlen vor allem Soldaten. Im letzten Jahr hat Oberbefehlshaber Syrsky das Ziel ausgegeben, 500.000 neue Soldaten zu rekrutieren. Um das halbwegs zu erreichen, wurde mal das Mobilisierungsgesetz verschärft. Wehrpflichtige können leichter erfasst und eingezogen werden. Und wenn sie sich nicht bei der Armee melden, drohen heftige Strafen. Gestern hat die Ukraine die Mobilmachung erwartungsgemäß um 3 Monate verlängert, die das alles ermöglicht. Aber hilft dieses Gesetz, mehr Soldaten einzuziehen und die Männer und Frauen an der Front zu entlasten, die schon seit 2,5 Jahren fast ohne Pause kämpfen müssen? Darüber habe ich mit Ivan Haivanovic in Kiew gesprochen und ich habe ihn zuerst gefragt, ob die ukrainische Armee jetzt mehr und mehr Männer einzieht, die auf keinen Fall kämpfen wollen und das vielleicht auch gar nicht können.
Was die Mobilisierten angeht, die nicht kämpfen können, zumindest nicht gut kämpfen können wegen Alter oder Krankheit, so gibt es auch die. Natürlich, aber ich glaube nicht, dass es heute mehr von ihnen gibt als zu Beginn des Krieges, als es Mangel an Soldaten wirklich sehr stark war und jeder rekrutiert wurde, unabhängig von Alter oder Gesundheit.
Es gibt ja mehr und mehr Berichte von jungen Männern, die sich verstecken und nur noch mit dem Taxi von A nach B fahren, damit sie nicht eingezogen werden. Sind das Einzelfälle oder ist das ein verbreitetes Phänomen?
Auch mir ist dieses Verhalten bekannt, zwar es keine statistischen oder soziologischen Daten dazu gibt. Ich kenne persönlich einen Freund, einen Bekannten, der in einem kleinen Stadt wohnt, in einem privaten Haus. Und er verlässt kaum seinen Hof und bestellt Lebensmittel oder Dienstleistungen online. Hm. Ich kenne auch die Leute, die nicht außerhalb ihrer Stadt unterwegs sind, weil sie Angst haben, an einem Kontrollpunkt angehalten zu werden und einen Einberufungsbescheid zu bekommen. Es sind schon nicht Einzelfälle, aber dagegen, wenn Sie durch die Straßen von Kiew oder Lemberg oder auch in einem kleineren Stadt wie zum Beispiel Fastiv, das ist ein 40.000 Einwohner Stadt, 70 Kilometer von Kiew entfernt. Ich war dort am letzten Wochenende. Also wenn Sie dort durch die Straßen gehen, in ein Café schauen, werden Sie ganz viele Leute, auch junge Leute sehen. Also heißt das, dass diese Neurose nicht alle haben.
Schauen wir auf die Zahlen. Wie viele neue Soldaten konnten denn jetzt mit dem neuen Mobilisierungsgesetz in den letzten Monaten gewonnen werden?
Offiziell gibt das Kommando der Streitkräfte solche Zahlen nicht bekannt, um den Feind nicht zu informieren. Dennoch sagte ein Abgeordneter in einem Interview vor ungefähr anderthalb Monaten, dass der Bedarf an Personal und Mobilisierung für dieses Jahr etwa 100 bis 120.000 Personen beträgt. Zum Beispiel der Chef der ukrainischen Streitkräfte, General Sirski, sagte kürzlich in einem Interview zu The Guardian, dass russische Invasionstruppen fast halbe Million von Soldaten in der Ukraine haben und diese Zahl steigen wird und Russland hofft bis Ende 2024 auf fast 700.000 ihre Soldaten in der Ukraine zu erhöhen. Also man muss kein Militäranalytiker sein, um zu verstehen, dass je zahlreicher der Feind ist, desto mehr Soldaten auch die Ukraine braucht. Kann ich nur hinzufügen, dass jüngsten Berechnungen der Datenanalysten zufolge beträgt die Mobilisierungspotenzial der Ukraine etwa 5 Millionen Soldaten. Ich habe auch die Zahl 3 Millionen gesehen, also zwischen 3 und 5 Millionen. Und momentan derzeit dienen in Streitkräften etwas mehr als 1 Million Menschen.
Schafft es denn die Armee, die neuen Soldaten richtig angemessen ausreichend auszubilden?
Es kommt darauf an und es ist unterschiedlich. Es gibt sehr schlagfähige, schlagkräftige Einheiten. Es gibt auch die schwächeren. Auf jeden Fall wird den Mobilisierten jetzt eine mindestens einmonatige Intensivausbildung garantiert.
Ein weiteres Problem ist die Bezahlung der zusätzlichen Soldaten in einem Haushalt oder bei einem Haushalt, der ja sehr, sehr problematisch ist. Wie funktioniert das? Also können die neuen Soldaten auch bezahlt werden? Kann sich der ukrainische Staat das leisten?
Naja, in der Tat, das ist ein großes Problem. Die Soldaten müssen besoldet, ausgerüstet, mit Waffen, Munition versorgt werden. Es wird auch viel Geld benötigt, um die Familien der Gefallenen zu zahlen, die Auszahlungen zu machen. Insgesamt werden jetzt 500 Milliarden Hryvnia, das heißt etwa 12 Milliarden Euro zusätzlich benötigt, um die grundlegenden Bedürfnisse der Armee zu finanzieren. Dafür werden die Steuern erhöht. Eigentlich nicht Steuer, sondern Militärsteuer. Ja. Das beträgt momentan 1,5% für Personen. Das ist geplant, auf 5% zu erhöhen, sowie auch Militärsteuer für Unternehmen, auf das Einkommen juristischer Personen einzuführen in Höhe von 1%. Es ist auch geplant, die Luxusgüter zu besteuern, aber das wird nicht viel zusätzlich bringen.
Es soll jetzt auch Unternehmen geben, die versuchen, ihr Fachpersonal freizustellen, von der Armee fernzuhalten und dafür Ausgleichszahlungen vorzunehmen. Wie kommt diese Idee an?
Also erstens, einige Unternehmen haben seit Beginn der Invasion das Recht, einen Teil ihrer wehrpflichtigen Personal zu reservieren bzw. freizustellen. Ein Viertel bis die Hälfte. Aber das sind nur die Unternehmen, die einen Status des kritischen Unternehmens bekommen haben. Unternehmen der Energiesektor, der Verteidigungsindustrie, des Verkehrswesens, auch der Landwirtschaft oder die Rettungsdienste. Aber derzeit läuft eine wirklich sehr heiße, sehr große Debatte bezüglich der Möglichkeit für Unternehmen, ihre Arbeitnehmer, ihre Angestellten vor Einberufung freizustellen unter Bedingung, dass für sie mehr Steuer gezahlt wird. Einerseits unterstützt die Wirtschaft diesen Ansatz, weil Wirtschaft Personal braucht, insbesondere hochqualifizierte Arbeitskräfte. Andererseits aber wird eine solche Initiative weder von Führung der Streitkräfte noch von Politikern nicht unterstützt, weil es befürchtet wird, dass solcher Ansatz die Gesellschaft spaltet und als legale Bestechung empfunden wird, um nicht einberufen zu werden.
Vor 2 Monaten hat die Ukraine das Mobilisierungsgesetz verschärft. Ob es der Armee hilft, mehr Soldaten zu rekrutieren, das habe ich mit dem Journalisten Ivan Haivanovic in Kiew besprochen. Unten in Paris werden heute die Olympischen Spiele eröffnet. Die Sicherheitsmaßnahmen sind enorm, aber offenbar nicht effizient genug. Denn es gab einen massiven Angriff auf das TGV-Schnellzugnetz in Frankreich. Der Verkehrsminister spricht von koordinierter Sabotage. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin in Paris. Frau Kess, was ist denn bislang über diesen Angriff bekannt?
Ja, wie Sie bereits gesagt haben, das hat auch die Bahngesellschaft SNCF mitgeteilt, dass das ein massiver Angriff ist auf das Schnellzugnetz. Es soll dabei zu Brandanschlägen gekommen sein und es sollen vor allem die Signalanlagen der Bahn betroffen sein. Also wie gesagt, man geht von einem gezielten und koordinierten Sabotageakt aus und das Ganze hat jetzt zur Folge, dass viele Bahnverbindungen mit den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen gestrichen werden müssen. Die SNCF sagt, die Situation dürfte mindestens das ganze Wochenende anhalten, weil jetzt erst einmal Reparaturen durchgeführt werden. Es sind vor allem betroffen die Achsen nach Norden, nach Osten und zum Atlantik. Wir sehen hier in den Nachrichtensendungen des französischen Fernsehens Bilder vom Bahnhof Montparnasse, wo Mengen von Menschen sind, die jetzt von dort nicht wegkommen. Man muss sich vor Augen halten, dass eines der Ferienwochenenden hier in Frankreich ist, an dem viele Pariser vor allem oder aus der Region Île-de-France die Menschen nochmal starten, um irgendwo hinzufahren. Und es wurde angesichts der Eröffnung der Olympischen Spiele zuvor schon gewarnt, dass man damit rechnen müsse, auf den Straßen gebe es Stau. Man solle eben gerade auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausweichen. In Paris soll man sogar nach 10 Uhr mit dem Auto nicht mehr unterwegs sein. Und dieser ganze Plan, der scheint jetzt ins Wanken zu kommen. Wie gesagt, es werden einfach sehr, sehr viele Menschen jetzt betroffen sein, die mit der Bahn nicht wegkommen.
Also massives Verkehrschaos.
Massives Verkehrschaos, wie gesagt, erst einmal auf dem Bahnhof Montparnasse, der im Moment am stärksten davon betroffen scheint. Aber das Ganze wird sich wahrscheinlich auf den Straßen dann niederschlagen. Das muss man jetzt abwarten in den kommenden Stunden, wie sich das Ganze entwickelt, welche Lösungen eventuell noch gefunden werden oder ob die Menschen einfach sagen, es gab ein paar Wortmeldungen von Reportern, die draußen unterwegs sind, die erst einmal relativ gelassen waren und gesagt haben, gut, damit müssen wir jetzt eben umgehen und dann wahrscheinlich einfach wieder nach Hause gehen und erst mal warten, was passiert.
In Frankreich gab es kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele einen Angriff auf das TGV-Netz. Was darüber bekannt ist, das habe ich mit unserer Korrespondentin in Paris mit Christiane Kess besprochen. Und das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Freitag wünsche ich Ihnen.